Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir erneut Andreas Geisel. Guten Tag, Herr Geisel.
Hallo, Frau Richter, ich freue mich sehr.
Erneut sage ich, weil wir haben einen Podcast gemacht, als Sie Innensenator von Berlin waren. Jetzt sind Sie Stadtentwicklungssenator. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Vielen Dank.
Und es ist Ihr Lieblingsressort, oder?
Es ist jedes Mal wieder mein Lieblingsressort. Jedes Ressort ist herausfordernd, genau. Und ich freue mich, alle 5 Jahre was anderes zu machen.
Genau, Sie waren nämlich auch schon mal Stadtentwicklungssenator, dann eben Innensenator und jetzt zurück im Amt. Wie fühlt sich das an?
Ich treffe vieles, was ich schon kenne. Also die Idee, die dahinter stand, war ja, dass ich keine Einarbeitungszeit habe. Das war tatsächlich so. Ich kenne die Vorgänge hier in der Stadtentwicklungsverwaltung. Manches hat sich in den 5 Jahren aber auch verändert. Und das Einschneidendste waren die 2 Corona-Jahre, die dazu geführt haben, dass hier in der Stadtentwicklungsverwaltung ja Homeoffice-Pflicht ist und kilometerweit leere Gänge sind und ich mir auf diese Art und Weise das Haus erschließen musste. Ansonsten fühlt es sich gut an. Die Herausforderung ist groß, aber es fühlt sich gut an.
Genau, da kommen wir gleich dazu, weil eigentlich, wenn wir nicht über Corona und diesen schlimmen Krieg reden müssten, würden wir wahrscheinlich in der ganzen Stadt über Wohnen und Bauen diskutieren. Wir kommen gleich zu der großen Herausforderung Ihres Amtes. Die Senatsverwaltung heißt anders. Sie heißt jetzt nicht nur Stadtentwicklung und Wohnen, sondern Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Warum war das wichtig?
Name ist Programm und es wird ohne Bauen nicht gehen. Stadtentwicklung ist eine Aufgabe, bei der auf Jahrzehnte vorausgedacht werden muss. Aber wir haben jetzt aktuell einen angespannten Wohnungsmarkt. Und es geht nicht nur darum, Planungen für die nächsten Jahrzehnte, für die nächste Generation auf den Weg zu bringen, sondern aktuell die Lage zu verändern. Und aktuell haben wir Wohnungsnot. Und das können wir nur ändern über Bauen. Und Name ist Programm. Und deswegen wollten wir unbedingt, dass der Titel an der Spitze steht und Signalwirkung haben soll.
Die Koalition Rot-Grün-Rot hat sich sehr viel vorgenommen, 200.000 Wohnungen bis 2030. Das ist schon bald, in nur 8 Jahren. Wie wollen Sie das erreichen?
Na, die Potenziale in der Stadt sind vorhanden. Fläche ist in Berlin eigentlich genug da. Trotzdem müssen wir sorgfältig damit umgehen. Wir dürfen nicht zu viel Fläche verbrauchen. Aber die Analysen zeigen eindeutig, mengenmäßig schaffen wir das, bringen wir diese Menge unter. Wir brauchen sie auch, weil Berlin in den letzten Jahren mächtig gewachsen ist. Eine Stadt größer als Bielefeld ist zu uns gezogen oder so etwa Rostock. Oder wenn Sie es vergleichen wollten, das sind so diese Größenordnungen. Und diese Entwicklung wird sich aber in den nächsten Jahren, da sind wir ganz sicher, bin ich ganz sicher, fortsetzen. Und das geht nicht ohne Bauen. Und klar sind die Herausforderungen jetzt durch den Ukraine-Krieg noch mal viel größer geworden. Es stellt sich die Frage, wie machen wir das? Aber das ist eben trotzdem eine Frage, für die man auch langen Atem braucht. Also ja, das ist zu schaffen, vielleicht nicht linear jedes Jahr, weil die Anspannungen für 2022 sind jetzt schon ganz erheblich. Aber man braucht eine Vision und das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch eine Frage der Haltung und der Entschlossenheit des Handelns.
Wir haben in den letzten Tagen, Wochen immer mal wieder berichtet und dann eben berichtet, dass die Ziele nicht erreicht wurden. Also dass viel weniger Baugenehmigungen erteilt wurden oder dass weniger gebaut wurde. Auch jetzt gerade aktuell ist dieser, ich zitiere jetzt mal, dieser Projektbericht Wohnungsneubau 2020 vorgelegt worden, 2022, Entschuldigung, der die Probleme aufzeigt, dass eben doch zu wenig Wohnungen gebaut werden in den nächsten Jahren. Wie wollen Sie diese Probleme lösen?
Naja, in den letzten 5 Jahren ist mit Ansage weniger gebaut worden. So muss man das schlicht sagen. 2016 hat die Linkspartei die Frage gestellt, wem gehört die Stadt, und hat signalisiert, dass sie Wachstum nicht wollen. Und muss man sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, von 2005 bis 2011 sind die Zahlen bei den Baugenehmigungen stetig angewachsen. Und seit 2016 bis 2021 sind diese Baugenehmigungen um 18% zurückgegangen. Um 18%.
Richtig, das haben wir ja berichtet.
Zurückgegangen.
Die Linke hat es immer bestritten. Also ich habe ja auch, oder ja, wir
Zahlen,
haben ja auch
eindeutig.
Mit der damaligen Bausenatorin Frau Lomscher oder dann auch dem Nachfolger Herrn Schill gesprochen. Die haben ja gesagt, nein, wir wollen schon bauen, aber wir haben die und die und die Voraussetzungen, Bürgerbeteiligung und so weiter. Sie waren mit denen in einer Koalition. Warum kamen die damit durch?
Weil sie die Verantwortung getragen haben. Das ist immer die jeweilige Ressortverantwortung, die dort an dieser Stelle auch wirkt. Und man muss auch schlicht sagen, dass bei den Berlinerinnen und Berlinern eine gewisse Skepsis gegenüber dem Wachstum besteht. Und das ist aber die Herausforderung, vor der wir eigentlich stehen. Deutlich zu machen, Wachstum ist was Gutes. Wenn Berlin nicht gewachsen wäre, wenn wir nicht mehr Einwohnerinnen und Einwohner bekommen hätten, wenn es nicht mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gegeben hätte, hätten wir keine Mittel, um zu investieren, hätten wir keine Mittel, um anständige Löhne zu bezahlen. Wachstum ist Voraussetzung für die Entwicklung der Stadt. Und diese Haltung müssen wir verkörpern und diese Skepsis überwinden. Skepsis ist an vielen Stellen berechtigt. Es sind auch viele Wohnungen in der Stadt entstanden, die am Bedarf vorbeigebaut worden sind. Reine Kapitalanlage, wenn Sie an der Friedrich-Werderschen Kirche sich abends umschauen, ist es da sehr dunkel, weil das reine Kapitalanlage ist. Das sind die Wohnungen, die wir nicht brauchen. Aber bezahlbaren Wohnraum braucht die Stadt. Und das geht nicht ohne Neubau und man wird es auch sehen.
Bevor wir die einzelnen Probleme, die es ja gibt, von Artenschutz über Erschließung, Personal und so weiter, nochmal angehen, nochmal die Frage, die Linke ist jetzt wieder mit in der Regierung, ist zwar nicht mehr zuständig für das Ressort, aber muss sich ja auch committen auf dieses Ziel 200.000 Wohnungen. Machen Sie das denn überzeugend? Weil ist ja im Grunde auch mit Herrn Lederer immer noch die gleiche Person dabei.
Na, es gibt einen Koalitionsvertrag, in dem klar steht, Wohnungsbau hat Vorrang. Aber das ist in jedem einzelnen Punkt, es ist eine Diskussion, die wir zu führen haben. Aber das ist Demokratie. Das Wahlergebnis ist, wie es ist. Und es hat die größten Übereinstimmungen in dieser Koalition gegeben. Und ich habe im Moment keinen Zweifel daran, dass wir gemeinsam an der Umsetzung dieser Koalitionsvereinbarung arbeiten. Im Einzelfall ist das immer schwierig.
Mhm. Weil Sie ja auch in den Bezirken dann auch noch mit Linken zu tun haben. Wir kommen dann nachher noch auf das andere Thema Enteignung, mein Eindruck ist, die Linke hat eher das Thema Enteignung zum Schwerpunkt erklärt und nicht den Wohnungsneubau. Aber das machen wir nachher erst jetzt nochmal zu dem Wohnungsneubau. In diesem Projektbericht wurden dann viele Probleme beschrieben. Also Artenschutz, Erschließung ist ein Problem, Personalausstattung ja sowieso. Ein Bezirk hat schon eine Überlastungsanzeige gemacht. Was machen Sie, Herr Stadtentwicklungssenator?
Na, man muss sich jedes einzelne Problem anschauen. Die Überlastungsanzeige in Treptow-Köpenick habe ich zur Kenntnis genommen, aber dann gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass dort 28 Personalstellen nicht besetzt sind. Allein im Bauamt 28 Personalstellen nicht besetzt sind.
Und wenn man weil man nicht will oder weil man keine Leute findet?
Weil die Stellen zum Teil nicht ausgeschrieben worden sind und weil man auch schlecht Leute findet, das will ich nicht bestreiten. Aber in diesem einen Bezirk ist es besonders herausragend, wie viele Stellen dort unbesetzt sind, also kann man es auch anders machen. Und demzufolge habe ich diese Überlastungsanzeige nicht akzeptiert und gesagt, besetzt eure Stellen. So, zeigt zumindest Bemühungen, diese Stellen zu besetzen. Die anderen Punkte muss man sagen, ja, es geht nicht nur um den politischen Willen oder um Skepsis der Bevölkerung, sondern es gibt eben auch objektive Gründe, warum Wohnungsbau stockt. Artenschutz ist ein Thema, fehlende Ausgleichs- und Ersatzflächen sind ein Thema. Etwa 50 Bebauungsplanverfahren in Berlin sind angehalten, weil wir keine Ausgleichs- und Ersatzflächen haben in adäquater Art und Weise. Also werden wir Antworten finden müssen. Da habe ich im Januar schon mit Frau Jarasch sogenanntes Ökokonto mit auf den Weg gebracht, um Ausgleiche auch finanziell ableisten zu können. Da geht es um die Renaturierung von Gewässern. Und das könnte ein Weg sein, fehlende Flächen zu kompensieren. Und wir werden uns stärker mit Brandenburg dort an dieser Stelle committen müssen, um in den Regionalparks rings um die Stadt herum auch solche Ausgleichsflächen nochmal deutlich zu machen. Aber auch die Brandenburger warten nicht auf die Berliner Zauneidechse. Die haben uns sehr deutlich gesagt, also nur Ausgleichsflächen in Brandenburg wollen sie auch nicht. Und das heißt, da werden wir viel Kraft und Mühe verwenden müssen, aber ohne das werden wir diese Bebauungspläne nicht voranbringen.
Haben Sie den Eindruck, dass jetzt beispielsweise in der Verwaltung von Frau Jarasch da auch ein Problembewusstsein dafür ist? Weil das kostet ja dann immer auch alles Zeit, solche Flächen dann zu finden. Das verzögert ja dann auch immer noch mal die Bauprozesse.
Bei Frau Jarasch ist das Problembewusstsein vorhanden. Wir haben uns fest gegenseitig versprochen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Und nur gemeinsam werden wir zum Erfolg kommen. Auch das ist eine Erfahrung aus der letzten Legislaturperiode, dass das gegenseitig unter dem Tisch gegen das Schienbein treten eben dann doch nicht zum Erfolg führt, für keinen von uns zum Erfolg führt.
Naja, oder das Bewusste, wenn man es nicht will, wie unser Eindruck ja auch bei den linken Bausenatoren oder Verantwortlichen war, wenn man es nicht will, dann verzögert man halt solche Prozesse, ne?
Das könnte ein Weg sein, aber ich habe keinen Zweifel, dass Frau Jarasch das Problembewusstsein hat und ich habe es auch.
Das ist ein Podcast mit vielen Nebengeräuschen. Wir müssen es mal erklären. Wir sitzen hier in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Färbeliner Platz. Da hört man dann schon mal das Kranken- oder Feuerwehrwagen vorbeifahren und das Rumpeln der U-Bahn. Also mittendrin im Leben, Herr Senator.
So ist das.
Genau.
Die Geräusche der Stadt sind hier ganz unmittelbar.
Genau. Neben den anderen Senatsverwaltungen, die Sie dann unterstützen, gibt es auch noch 12 Bezirke, die auch doch sehr selbstbewusst sind. Kriegen Sie die auf Ihre Seite?
Ich habe gerade eine 2,5-stündige Bezirksstadträtesitzung hinter mir, den ganzen Vormittag heute. Und das Problembewusstsein ist da. Vielleicht nicht bei jedem oder der eine oder andere zeigt es noch nicht so, aber in der Gesamtheit wissen die Bezirke, worum es geht. Und wir sind ja gerade dabei, mit der regierenden Bürgermeisterin ein Bündnis für Neubau und bezahlbare Mieten zu vereinbaren, mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, aber vor allem auch mit den Privaten, denn ohne die Privaten geht es in der Stadt nicht. Und bei diesem Bündnis sind die Bezirke ganz genauso mit am Tisch. Wir sind ein Land Berlin. Wir sind ein Land Berlin und die Wohnungsnot werden wir nur gemeinsam angehen können. Und ich habe jetzt keinen Zweifel, dass das bei den Bezirken an Problembewusstsein, dass das Problembewusstsein da ist. Es kommt immer auf das einzelne konkrete Projekt an. Theoretisch sind wir alle einig. Und jetzt
genau, ist theoretisch die Frage, sind wir alle einig, dass wir mehr Wohnungen brauchen.
Jedes einzelne Problem aus dem Weg zu räumen. Das ist ein ganz dickes Brett, aber man muss jeden Tag einen Schritt gehen.
Ja, genau, wie Sie sagen, alle sind einig, dass man mehr Wohnungen brauchen, aber wenn es dann um Nachverdichtung oder Verdichtung in den einzelnen Bezirken geht oder wenn es um große Neubauprojekte geht, wie beispielsweise in Pankow, ne? Elisabethaue war ja mal ein Thema, oder der Blankenburger Süden, wie viele Wohnungen bauen wir dann, dann agieren die Bezirke ja dann doch anders, als vielleicht das, der Senat das Gesamtinteresse sieht.
Ja, aber das hat auch was damit zu tun, dass die Bezirke sehr unmittelbar an den Themen dran sind. Ich will mal das Beispiel Pankow nennen. In Pankow sind bereits tausende Wohnungen gebaut worden. Der Bezirk ist enorm gewachsen und die Infrastruktur hat damit nicht Schritt gehalten. Und damit haben wir Not an Schulplätzen in Pankow. Und die Verkehrssituation ist einfach schwierig. Und dass dann die Fragen gestellt werden, wie bewältigen wir eigentlich die Verkehrssituation und wie schaffen wir genügend Schulplätze, ist völlig berechtigt. Wir werden diese Aufgaben lösen müssen. Da können wir nicht einfach drüber hinweggehen. Das meinte ich mit einem kooperativen Arbeiten im Land Berlin. Aber nochmal, es ist eine Haltungsfrage, Wachstum gut zu finden und zu sagen, alles soll besser werden, aber nichts darf sich ändern, geht nicht. Das führt nicht zum Erfolg. Und dieses Bewusstsein umzusetzen und auszustrahlen, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Deswegen, ich halte mich mit Schuldzuweisungen zurück, weil das ist, wissen Sie, das führt dann nicht zu einem kooperativen Ergebnis.
Braucht es eigentlich einen 13. Bezirk? Pankow hat jetzt schon über 400.000 Einwohnern. Muss man eigentlich irgendwann sagen, das ist zu groß und wir machen einen 13. Bezirk auf?
Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Verwaltung. Es geht eher um die Frage, wie wir Verwaltungsstrukturen straffen.
Okay. Sie haben erwähnt das Wohnungsbündnis, also das Bündnis für mehr Neubau und auch sozial gerechte oder bezahlbare Mieten. Das hat die regierende Bürgermeisterin mit Unterstützung von Ihnen und den anderen Senatsmitgliedern ja unmittelbar nach ihrer Wahl eingerichtet. Sie haben jetzt ein paar Mal schon getagt. Wie geht's da voran?
Auch dort ist das Problembewusstsein da. Wir haben von Januar bis März wirklich mit großen Schritten dieses Bündnis vorangetrieben. Wir schauen jetzt mit Sorge auf die Rohstoffknappheit, Stahlknappheit, Bauholzknappheit als Resultat des Ukraine-Krieges und auf die steigenden Energiepreise und fragen uns, welche Auswirkungen hat das auf die Baubranche, nicht nur in Berlin, sondern national und international. Aber an der Entschlossenheit und an der Erkenntnis, dass wir zusammenarbeiten müssen, gibt es keinen Mangel. Ich glaube auch, dass die großen Wohnungsunternehmen ein Problembewusstsein entwickelt haben. Auch solche Unternehmen wie Vonovia, die dort mit am Tisch sitzen.
Die sich in den letzten Jahren schlecht behandelt fühlten. Ja. Siehe Mietendeckel, ja. Siehe Volksentscheid, Enteignungen, die ja jetzt ihnen vertrauen müssen, dass sie gemeinsam mit den privaten Investoren die Stadt voranbringen wollen.
Haben dieses und genau diese Unternehmen haben das Problembewusstsein auch entwickelt, dass sie soziale Verantwortung haben und dass Mietpreissteigerungen und Spekulation nicht zu gesellschaftlicher Akzeptanz führen. Also die Abstimmung zum Volksbegehren Enteignung, Vergesellschaftung im vergangenen September ist ja ein klares Signal gewesen, dass diese Akzeptanz verloren gegangen ist. Und ich glaube, bei diesen Wohnungsunternehmen ist das Bewusstsein dafür da, dass sie dauerhaft nicht ihr Geschäft betreiben können, wenn sie keine gesellschaftliche Akzeptanz haben. Deswegen machen die dort an dieser Stelle auch mit. Es gibt aber immer noch gegenläufige Bewegungen. Also ich sage Ihnen mal, dass Michael Zahn mehr als 18 Millionen Euro Entschädigung bekommen hat. Der Mann, der den Mietenspiegel attackiert hat, der Mann, der durch autistisches Verhalten dafür gesorgt hat, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt, das Gegeneinander sich immer weiter zugespitzt hat, mit einer obszönen Summe von 18 Millionen entschädigt wird, zeigt, dass noch nicht jeder den Schuss gehört hat. Und das müssen wir verändern. Beide Seiten müssen sich bewegen.
Sie haben sicherlich gesehen, dass wir in der Berliner Morgenpost das auch kommentiert hatten, weil wir auch der Meinung sind, dass mit einer solchen Zahlung, einer solchen Abfindung der soziale Frieden in dieser Stadt oder in dieser Gesellschaft gefährdet wird. Das ist wirklich
Deutschland ist stark geworden durch soziale Marktwirtschaft. Und soziale Marktwirtschaft heißt auch Ausgleich und gemeinsames Wachstum. Alle müssen davon partizipieren. Und in den letzten Jahren hatten zu viele Berliner und Berliner den Eindruck, dass sie von der positiven Entwicklung der Stadt nicht partizipiert haben.
Ja, das war das völlig falsche Signal. Aber wenn man dann mit ein paar Immobilienvertretern redet, hat man das Gefühl, dass das Problembewusstsein bis heute da nicht angekommen ist. Das ist der Kommentar zu den 18 Millionen für Michael Zahn. Zu den privaten Investoren nochmal. Im Moment wird aktuell auch nach dem Mietendeckel über eine Mietensteuer diskutiert, ob das ein Modell ist, um für sozial gerechte Mieten zu sorgen. Verschreckt man die privaten Investoren nicht mit solchen Diskussionen erneut?
Nein. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser Diskussionsbeitrag vielleicht vorher etwas abgeprüft worden wäre auf Durchsetzbarkeit und die entsprechenden Rechtsrahmen. Das findet aber jetzt im Nachgang statt. Ist ja auch nicht gesagt worden, dass wir das tun. Aber ich weise nochmal darauf hin, dass diese Abgabe, die ins Spiel gebracht worden ist, nicht für alle Vermieter und für jede Miete, sondern für die Mieten, die exorbitant hoch sind und die 10% der höchsten Kategorie des Mietspiegels übersteigen. Also an die schwarzen Schafe wenden, die es immer noch gibt. Und an dieser Stelle solchen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und sich darüber Gedanken zu machen, wie der Rechtsrahmen, den der Mietspiegel ja darstellt, eingehalten werden soll und wie man bestraft, dass Menschen, schwarze Schafe, diesen Rechtsrahmen nicht einhalten, das finde ich schon legitim.
Wobei so eine Mietensteuer, wie sie ja jetzt vorgeschlagen wurde, ja wieder nicht in Landeskompetenz fiele, sondern wieder eine Bundeskompetenz hat. Und das haben Sie ja eigentlich erlebt bei dem Mietendeckel, dass der daran gescheitert ist.
Als Steuer wäre die Bundeskompetenz in jedem Falle da und die Landeskompetenz nicht. Als Abgabe hätten wir durchaus die Landeskompetenz. Aber dann stellt sich die Frage, ob wir den entsprechenden Bemessungsrahmen haben, und das prüfen wir gerade.
Ja, Sie hatten die hohen oder steigenden Baupreise, Energiepreise erwähnt. Gibt es denn da eine Idee, was man machen kann? Weil ja auch für egal wer baut, wird es so teuer, dass man, wenn man dann gleichzeitig die Mieten im Nachgang begrenzen will, das muss sich ja irgendwo rechnen.
Das ist die Momentaufnahme, die wir jetzt Ende April diesen Jahres haben. Die Frage ist, wie verstetigt sich das? Und also wie nachhaltig ist diese Steigerung? Aber man kann schon sagen, dass sich das einfach wieder in Luft auflöst, diese Kosten in Luft auflöst, das wird nicht so sein. Und das heißt, die Herausforderung an die Geschwindigkeit ist groß. Also jedes Jahr, in dem wir schnell, also jedes Jahr, dass wir langsamer bauen, kostet 10% Preissteigerung. So war das in der Vergangenheit. Das heißt aber im Umkehrschluss, jedes Jahr, dass wir schneller bauen, spart Kosten. Es ist deutlich geworden, dass die energetische Ertüchtigung der Gebäude dringender denn je ist, weil die Warmmiete so hoch wird, dass die Warmmiete gegebenenfalls, also die Betriebskosten gegebenenfalls das größere Problem darstellen als die Mietbelastung. Da müssen wir an dieser Stelle was tun. Und die technologischen Herausforderungen sind riesengroß. Das heißt, wenn Sie langsam bauen, Stein auf Stein, mit hohem Aufwand, werden die Kosten entsprechend steigen. Das heißt, technologisch werden wir unsere Art zu bauen verändern müssen. Das ist das Thema serielles Bauen. Das ist wieder mit viel Misstrauen belegt. Ich höre dann Plattenbau 2.0 und lauter diese ganzen Geschichten. Aber es muss uns an der Stelle klar sein, dass wir mit das serielles Bauen nicht eintöniges Bauen sein muss. Und dass wir inzwischen einfach auch durch die Digitalisierung in der Lage sind, seriell vorzufertigen in den Fabriken, ohne dass das alles einheitlich aussehen muss. Aber also die technologische Herausforderung ist groß und ohne die werden wir das nicht bewältigen. Ohne diese technologische Antwort zu geben, wie modernes Bauen aussieht, werden wir das nicht bewältigen können.
Muss man den Berlinern irgendwann mal oder jetzt vielleicht schon sagen, Achtung, die ihr die Miete von 6, 7, 8, 9 Euro zahlt, das wird nicht so bleiben? Also mit der energetischen Sanierung, steigenden Baupreisen, den Veränderungen, stellt euch darauf an, es wird eher die 10 Euro im Durchschnitt sein oder mehr noch?
Die Herausforderung dabei sind ja nicht nur die Frage der steigenden Mieten, sondern ob die Menschen anständige Löhne erhalten, um diese Mieten auch bezahlen zu können. Also das Problem war ja, dass die Mieten, oder das Problem ist ja, dass die Mietbelastung stärker steigt, als die Einkommen steigen.
Ja, wir haben jetzt eine Inflationsrate deswegen, in den ersten Monaten.
Deswegen ist die Herausforderung
wahrscheinlich
ja
im Jahr bei den 6%.
Also es macht ja keinen Sinn, unrealistische Größenordnungen zu benennen, die dann dazu führen, dass kein Wohnraum geschaffen werden kann oder dass der Wohnraum nicht ordentlich erhalten werden kann. Das sage ich jetzt mal mit meinem Hintergrund meiner Jugend in DDR. Marktgesetze auf Dauer auszuhebeln führt nicht zu einem guten Ergebnis. Also anständige Löhne gehören schon an dieser Stelle einfach dazu. Und dass die Einkommenssituation mit dieser Preisentwicklung Schritt halten muss, das ist auch klar. Das ist die eigentliche Herausforderung, die dahinter steht.
Es kommen in diesen Wochen tausende Flüchtlinge, Frauen vor allen Dingen und Kinder aus der Ukraine nach Berlin oder über Berlin auch in andere Bundesländer, aber auch tausende bleiben hier in Berlin. Wo kommen die unter? Langfristig.
Wir müssen Wohnungen bauen. Also am Anfang dieses Jahres hatten wir ja mal die Debatte, wächst Berlin überhaupt noch? Corona hat ja in den vergangenen 2 Jahren dazu geführt, dass die Einwohnerzahl Berlins stagnierte. Und dann haben sich schon die Ersten zu Wort gemeldet, die gesagt haben, na, das Wachstum Berlins ist vorbei. Jetzt mit den 45.000 Menschen, die sich inzwischen angemeldet haben und dauerhaft einen Aufenthaltsstatus begehren, ist die Frage beantwortet. Berlin wächst weiter. Die 2 Corona-Jahre waren eine Atempause und wir müssen fest davon ausgehen, dass es also mit dem Wachstum der Stadt weitergeht. Und das zeigt die Dringlichkeit des Wohnungsbaus. Und so richtig mietdämpfende Festlegungen sind. So richtig mietdämpfende Festlegungen sind und so wichtig die auch sind und so sehr ich die auch unterstütze, wird es keine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt geben ohne den Wohnungsbau. Das zeigt sich. Und an der Stelle heißt es also, wir müssen schneller genehmigen, wir müssen Der Bund hat das Baugesetzbuch an dieser Stelle nochmal angepasst, diesen Paragraphen 246 Absatz 14 Flüchtlingswohnen wieder eingeführt. Also in begrenzter Zeit kann, ohne dass Planungsrecht geschaffen wird, Bauen von Wohnraum für Flüchtlinge schneller genehmigt werden. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Denn klar ist, im Moment sind die Menschen in Notunterkünften untergekommen. Oder sie sind, viele Berlinerinnen und Berliner haben Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Aber dauerhaft jemand in seinem Wohnzimmer auf der Couch wohnen zu lassen, geht auch nicht. Und das heißt, es ist absehbar, dass wir in wenigen Monaten vor der Frage stehen, wie holen wir die Menschen aus den Notunterkünften raus. Und das wird ohne Wohnungsbau nicht gehen. Das war ein wesentlicher Appell heute in der Baustadträte-Sitzung, dass wir dieses Genehmigungsinstrument nutzen. Und da wird auch Berlin selber, wir als Senatsverwaltung und auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, den Beitrag leisten müssen.
Was sagen Sie einer jungen Familie, die jetzt nach Berlin kommt und eine Wohnung sucht?
Also zunächst mal richtige Entscheidung, weil Berlin ist die einzige Metropole in Deutschland und der Hinweis, dass wir mit Berlin ist die einzige Metropole in Deutschland. Und der Hinweis, Frau Richter hat gerade
sich gefreut. Ich habe gerade geschmunzelt und den Kopf ein bisschen geschüttelt überlegt, was der Hamburger oder der Münchner jetzt sagt, aber Berlin ist die einzige
sprach von
Metropole.
Nicht große Stadt, sondern von Metropole. Und da ist der Hinweis, dass wir im südlichen Brandenburg an der Grenze zum nördlichen Sachsen mehrere tausend Wohnungen leer stehen haben, vielleicht ein hilfreicher Hinweis, aber dort gibt es zu wenig Arbeit. Und das heißt, wenn junge Familien für sich Perspektiven suchen, ist es ganz selbstverständlich, dass sie dahin gehen, wo sie auch berufliche Perspektiven haben. Und insofern ist die Entscheidung, nach Berlin zu kommen, richtig. Über die Herausforderung, Wohnungen zu bauen, haben wir schon gesprochen. Ich würde immer dazu raten, mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Kontakt aufzunehmen, diese Angebote sich anzuschauen. Da wird eine ganze Menge gebaut. Also wir haben ja auch im vergangenen Jahr, glaube ich, 16.000 Wohnungen fertiggestellt. Das sind 16.000 Wohnungen. Das sind noch weniger als die 20.000, die wir eigentlich brauchen. Aber 16.000 Wohnungen sind auch nicht nichts. Und in den Jahren davor sind auch tausende Wohnungen gebaut worden. Das heißt, es ist schon Spielraum da. Nicht genug, aber er ist da. Und die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften bauen auch noch größere familiengerechte Wohnungen. Denn es ist ja auch noch eine Herausforderung beim Wohnungsmarkt, aus Kostengründen immer viele kleine Single-Wohnungen entstehen. Das ist keine Antwort für Familien. Und deswegen, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sind da schon ganz gut unterwegs. Und ich würde raten, auf deren Internetseiten zu schauen, dort das Gespräch zu suchen.
Es gibt noch ein wichtiges Thema, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, das Volksbegehren Enteignung. Ist jetzt eine Kommission, jetzt vollständig, 13 Mitglieder benannt worden, die jetzt in einem Jahr ausarbeiten sollen, ob es überhaupt rechtlich machbar ist, welche finanziellen Folgen das hat etc. Was passiert, wenn die Kommission nächstes Jahr zu dem Ergebnis kommt, jawohl, das ist rechtlich machbar, also enteignet mal?
Naja, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, weil der Artikel 15 Grundgesetz existiert. Also es ist ja nicht so, dass es nicht im Grundgesetz steht. Und alle, die sagen, das geht gar nicht, müssen die Frage beantworten, wieso es dann im Grundgesetz steht. Aber die Frage, die rechtliche Frage dahinter ist ja, sind vorher alle anderen Möglichkeiten, alle milderen Mittel ausgeschöpft worden? Also haben wir alles getan, um Wohnungsbau zu befördern? Und kann man dann diesen Artikel 15 Grundgesetz ziehen? Und es steht übrigens auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Also es geht nicht nur um die Frage, ob wir das machen, sondern es geht auch um die Frage, ob das sinnvoll ist.
Aber die Frage können Sie ja als Politiker, müssen Sie ja als Politiker heute schon beantworten. Ist es überhaupt politisch sinnvoll, diese Wohnungsunternehmen zu enteignen für sehr viele Milliarden Euro?
Wenn Sie mich persönlich fragen, ist die Antwort nein, weil keine Frage, die auf dem Wohnungsmarkt steht, dadurch befriedigend beantwortet wird. Also die Fragestellung, dass es nicht so weitergehen kann, das ist die richtige Fragestellung. Nach meiner Überzeugung ist die Antwort zu enteignen die falsche, weil ob das jetzt 20 Milliarden Euro sind, die als Entschädigung gezahlt werden müssen, oder 30 Milliarden Euro, ist egal. Viel Geld. Viel Geld, was die Aktionäre ausgezahlt bekommen und was dann nicht zur Verfügung steht, Mieten zu stabilisieren, was nicht zur Verfügung steht, die Gebäude energetisch zu ertüchtigen und den Klimawandel zu bewältigen, was nicht zur Verfügung steht, neue Wohnungen zu bauen. Und was übrigens auch nicht zur Verfügung steht, dass die Mieten nicht steigen. Also die Idee ist ja dahinter, dann steigen keine Mieten oder so. Das ist damit überhaupt nicht gesagt, weil auch diese Wohnungen, wenn sie denn enteignet sind und im öffentlichen Eigentum sich befinden, sind dann nicht den Marktgesetzen entzogen. Also all diese Fragen, die stehen, werden damit eigentlich nicht beantwortet. Trotzdem muss ich damit umgehen, dass im September vergangenen Jahres eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, und das war nicht nur alles linke Splittergruppen, sondern eine deutliche Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gesagt hat, so geht's nicht weiter. Und deswegen sind wir seriös aufgefordert, mit dieser Frage umzugehen. Und das tun wir.
Das heißt, Sie haben ein Jahr Zeit gewonnen, weil die politische Debatte führen Sie ja dann auf jeden Fall, wenn die Kommission ihr Ergebnis vorgelegt hat.
Den Automatismus, den wird es sicherlich nicht geben. Wir werden um die Frage, ob das denn sinnvoll ist, nicht herumkommen.
Das war fast das Schlusswort, Herr Geisel. Aber auch zum Ende dieses Podcastes gibt es ein Spiel, ein anderes als Sie kennen, nämlich diesmal geht es nicht um 10 Sätze zu Berlin oder zu Ihnen, sondern um Begriffspaare. Und Sie entscheiden sich für einen der Begriffe und können gerne eine Begründung liefern oder einfach nur sagen, was Sie wollen. Zoo oder Tierpark?
Tierpark.
Alexanderplatz oder Breitscheidplatz?
Berlin.
Also, oh, das
ich
machen
bin
wir aber jetzt nicht durchgängig.
Ich bin historisch, bin ich und von meiner demografischen Entwicklung dem Alexanderplatz stärker verbunden. Das mag sein, aber inzwischen lebe ich längere Zeit im geeinten Deutschland, als ich vorher in der DDR gelebt habe. Und deswegen, Berlin gehört da zusammen.
Fahrrad oder?
Meine Kinder sind übrigens Kinder der deutschen Einheit, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich denen mit der Frage Alexanderplatz oder Breitscheidplatz käme, würden die mich anschauen und nicht so richtig wissen, worüber ich rede.
Fahrrad oder Auto?
Ehrlich gesagt Auto, weil meine Lebenssituation vor allen Dingen in den vergangenen 5 Jahren als Innensenator das mit dem Fahrrad nicht wirklich hergegeben hat. Ich war ja mal unter Personenschutz. Das ist das Schöne, Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich mich freue. Ja, es ist ein Rückgewinn von persönlicher Freiheit, jetzt für Stadtentwicklung zuständig zu sein, aber trotzdem ist meine Lebenssituation immer noch so, dass ich nicht mit dem Fahrrad durch die Stadt komme.
Hund oder Katze?
Ich bin zu Hause also wir haben zu Hause einen Kater. Wir wohnen zu 4 zu Hause und wir haben einen Kater. Und ich bin 3-1 überstimmt worden, was den Kater betrifft. Und vor einigen Jahren, als er noch nicht da war, hätte ich gesagt, ich mag Tiere heiß und fettig. Inzwischen mag ich auch unseren Kater.
Union oder Hertha?
Berlin. Immer wenn ein Berliner Club gegen andere Mannschaften spielt, bin ich für Berlin. Wenn Hertha und Union gegeneinander spielen, schlägt mein Herz für Union, weil ich aus dem Südosten der Stadt komme, aus Lichtenberg komme und sehr nah an der alten Försterei wohne. Das ist so.
Bier oder Wein?
Wein.
Sylt oder Mallorca?
Rügen.
Anzug oder Jeans?
Anzug.
Schnitzel oder vegetarisch?
Schnitzel. Ich esse zu Hause, also meine Töchter sind beide Vegetarier, um das nochmal zu sagen. Und ich habe immer gedacht, das geht nicht. Und inzwischen haben wir wahrscheinlich hunderte vegetarische Gerichte und das geht sehr, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Aber ich nutze jede Gelegenheit, wenn ich mal nicht vegetarisch essen muss, Schnitzel zu essen.
Und schon der Abschlussbegriff, Wannsee oder Müggelsee?
Müggelsee, ich bin am Müggelsee aufgewachsen und mit dem Faltboot über den Müggelsee gefahren. Da habe ich meine Kindheit verbracht. Und damals, also da hatten meine Eltern einen Kleingarten und ich war immer sauer, weil ich am Wochenende in den Kleingarten fahren musste, mich von meinen Freunden dort trennen. Und das so. Und mit dem Rückblick ist das aber viel romantischer gewesen. Immer wenn der Rasen gemäht werden musste, habe ich das gehasst. Und mein Vater hat immer gesagt, ach, das ist der Sport für die Kinder. Und dann habe ich es noch mehr gehasst. Inzwischen fand ich es schön und habe nostalgische Erinnerungen an den Müggelsee. Ist schön da.
Vielen Dank, Herr Geisel. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Andreas Geisel. Vielen Dank.
Gerne.
Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost Chefredakteurin Christine Richter.
Ein Podcast von Funke.